Ich möchte gerne jetzt vor der Predigt noch beten. Herr Jesus Christus, danke vielmals, dass du da bist. In unserer Mitte, wir sehen dich nicht, aber du bist real da. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass du zu jedem von uns auch zu mir reden tust. Danke vielmals. Amen. Ja, heute ist für euch Tatjana, Simon und Timo, ich muss mich da ein bisschen, das sind ein bisschen verteilt da vorne, aber ich schaue euch zwischendurch schon ein bisschen an. Für euch ist ganz ein besonderer Tag, weil ihr erlangt quasi heute die sogenannte religiöse Mündigkeit. Also ihr wechselt vom Kinderlager ins Erwachsenenlager, also offiziell. Jetzt sind ihr eigentlich so 16 Jahre lang sind ihr betreut worden und gelehrt und geschult in allen möglichen Bereichen. Angefangen bei den Schäfli, oder hat es gerade Eichhörnli geheissen. So bei denen, ja, es war so gross gewesen, wahrscheinlich am Anfang. Und dann sind sie immer grösser geworden. Megakids und eben das Unti. Und jetzt gehört er offiziell eigentlich zu den Erwachsenen. Und es ist mega schön, dass viele Leute in unserer Gemeinde haben sich in euch investiert. Nicht nur die drei Unti-Leiter, sondern ganz viele andere auch. Und ich hoffe ganz, ganz fest, dass ihr drei auch in unserer Gemeinde eine ganz wichtige Rolle spielen werden, eine richtige Rolle übernehmen. Also Gemeinde wie auch weiterführen, weil wir als Gemeinde, wir brauchen immer wieder jugendliche neue Impulse. Eine Gemeinde, wo kein Junge nachrückt, wo kein neuer Impuls kommt, das ist schwierig, da kann sich nicht gesund entwickeln. Und darum ist es genial, dass wir heute auch feiern dürfen. Es ist eigentlich kein Abschluss, sondern es ist wie ein Übertritt. Thema der Predigt sehen wir da vorne. Vertrauen auf den Gott, der lebt. Und das ist inspiriert worden auch von unseren Jungen, von den Unti-Teenies. Wir alle stehen immer wieder vor Veränderungen. Ich denke, das geht uns allen so. Und wer von euch hat gern Veränderungen? So richtig gern. Es gibt ja schon ein paar, oder? Gibt es ein paar von euch so? Aber es sind nicht jetzt die, die sagen, ja, die ganze Zeit, es sind nicht so viele. Ich denke, sehr oft sind wir innen tätig. Ja, Veränderungen, muss es wirklich sein? Okay. Also nicht immer ist es so wahnsinnig etwas Begehrenswertes. Aber die grösste Herausforderung, glaube ich, haben unsere Jungen noch vor sich. Oder? Was jetzt stehen, die nächsten paar Jahre wird sich ganz viel entwickeln und verändern. Sie stehen also vor dem Sprung vom Kind zum Erwachsenen. Es gibt viele Veränderungen. Berufsbildung. Aber auch, ja, es wird die Frage für eine Zeit sein, wo ihr auf eigenen Beinen werdet stehen. Da sicher die Hafen der älteren Familie verlassen. Also spätestens mit 40 solltet ihr dann schon mal eine eigene Wohnung suchen. Und sonst können wir mal reden mit euch dann. Ich habe letztes Mal gelesen von einem, ich weiss, ist es in Amerika gewesen? Ist ja meistens immer in Amerika so Zeugs, dass irgendein Gericht hat beschlossen, dass der Sohn jetzt ausziehen muss. Mit x Jahren ist er recht ziemlich alt gewesen. Also, so weit lassen wir es nicht kommen. Aber das sind Veränderungen. Und dann ist es ja auch so, dass die grosse, weite Welt, die jetzt nicht gerade auf uns wartet, auch nicht auf euch Jungen, dass ihr euren Glauben in der Welt noch mehr könnt entwickeln und alle rollen den roten Teppich aus. Es ist ja nicht so. Oft ist es sogar umgekehrt, dass man Ablehnung erfährt oder belächelt wird. Und jetzt wollen wir gemeinsam dieser Frage nachgehen, wie könnt ihr, liebe Unti-Abgänger, in diesen Herausforderungen auf Gott vertrauen? Wie könnt ihr dranbleiben, könnt erleben, wie er hilft, wie Gott uns Vertrauen stärkt? Jetzt in der Bibel gibt es eine Person, die noch viel die grössere Veränderung erlebt hat als wir, denke ich mal. Und die in dem hinein, wie das gemeistert hat. Und ich möchte mal die Person mit euch ein bisschen genauer anschauen. Das ist der Daniel aus dem Alten Testament. Im ersten Teil der Predigt würde ich gerne euch ein bisschen mitnehmen, die Geschichte, die Lebensveränderung und wie er mit dem umgegangen ist. Und im zweiten Teil der Predigt schauen wir auch, wie wir dann das Ganze auch umsetzen können. Wie wir können im Vertrauen auf Gott leben. Also steigen wir mal ein beim Daniel. Der hat gelebt im Juda, Südreich von Israel, im Alten Testament. Und er hat erlebt, wie sein Land enorm von Gott abgefallen ist. Zuerst haben sie Wunder erlebt, riesige Wunder. Und das Volk ist immer mehr von Gott weggekommen und hat angefangen, Götze zu verehren. Und der Gott von der Bibel, ihm hat es den Rücken zugekehrt. Und Gott hat schon lange vorher gesagt, hey, wenn ihr über lange Zeit mir den Rücken kehrt, irgendwann werde ich mich von euch abwenden. Und dann wird das Volk sein, das Gericht kommt über euch. Und genau das ist dann passiert. Ist auch spannend, also sehr negativ spannend, aber spannend. Im Jahr 605 vor Christus hat der grosse König Nebukadnezar, der hat mit seinem Heer das Südreich von Israel erobert. Und der Nebukadnezar war ein gefürchteter König, von Babylon war er, und Babylon war eine Weltmacht damals. Und wenn der Nebukadnezar so auf ein Land zugesteuert ist, dann hat man genau gewusst, also ist die Frage nicht, wird er das Land einnehmen, sondern die Frage war, wann wird er es einnehmen, weil die sind so stark gewesen. Und dazu hat er auch die talentiertesten und nützlichsten Menschen von dem eroberten Land jeweils dann mitgenommen als Gefangene auf Babylon. Und so hat er es auch gemacht bei der Eroberung von Juda. Und bei diesen Mitgeführten sind auch der Daniel und seine drei Freunde gewesen. Und der Daniel ist noch ein junger Mann hier. Man nimmt da, er war etwa 15, 16 gewesen. Und er hat eine riesige Veränderung erlebt. Stell dir mal vor, wenn plötzlich das Land völlig erobert wird, wird geleert, zum grossen Teil, wirst von zuhause weggerissen, musst etwa 1000 Kilometer lange Wanderung machen, in eine schwere Wanderung, in ein fremdes Land. Du hast keine Ahnung, was das für eine Kultur ist. Du kennst die Sprache nicht. Du weißt nicht, komme ich jemals wieder zurück. Also das ist für Daniel eine extreme Situation gewesen. Und ich denke, dass sein Glauben an Gott ziemlich hart auf die Probe gestellt worden ist. Und jetzt nehme ich euch mal rein ins Buch Daniel. Im ersten Kapitel, ab Vers 3, lesen wir ein paar Verse. Übrigens, da sehen wir noch das Bild von dieser Wanderung. Da, ungefähr da ist Jerusalem. Ich sehe es jetzt gar nicht, weil es spiegelt. Und er ist dann da eigentlich über bis auf Babylon. Das Rot war das babylonische Reich damals. Also, ab Vers 3. Da heißt es: Danach befahl der König, den Nebukadnezar, seinem höchsten Hofbeamten Aspenas, er solle von den jungen Israeliten junge Männer auswählen, die aus dem Königsgeschlecht oder aus den vornehmen Familien des Landes stammten, und sie an den Hof bringen. Und dann geht es weiter in Unterbruch, und er sagt dann direkt zum Aspenas: Dann unterrichte sie in der Sprache und in den Schriften der Babylonier. Der König legte auch fest, wie viel sie täglich von der königlichen Tafel zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach dreijähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu seinen Ratgebern machen. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Mischael und Asaria, die alle zum Stamm Juda gehörten. Babylonier sind schlau gewesen. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben Nachwuchsförderung gemacht. Nachwuchsförderung. Sie haben die Besten unter den Gefangenen genommen und haben sie ausgebildet, 3 Jahre lang, oder? So eine Lehrzeit, 3 Jahre lang. Und die Besten von den Besten werden dann ausgewählt worden als Ratgeber vom König. Nachwuchsförderung ist weise. Es ist nicht gerade so angenehm, wie sie es gemacht haben. Die Art und Weise, die eigenen können fördern. Aber vielleicht sind diese Leute einfach auch besonders schlau gewesen. Und so haben sie die Nachwuchsförderung gemacht, damit ihr Land noch länger an der Macht bleibt, sich gut entwickeln kann. Und sich haben wir so überlegt, ja, eigentlich machen wir ja da bei uns eigentlich ganz etwas Ähnliches. Ich meine, in den Schöfli, bei den Megakids, beim Unti, das ist Nachwuchsförderung. Also nicht irgendwie, dass wir an der Macht bleiben würden, nicht wegen dem, sondern wir investieren viel Zeit und Kraft in unsere Kinder. Aus 2 Gründen. Einerseits mal, weil wir überzeugt sind, Jesus ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Es gibt nichts Besseres als der Jesus, wenn man ihn richtig erlebt und wenn er das Leben prägen kann. Und das Zweite machen wir das ja auch, weil wir wissen, wir brauchen die nachfolgende Generation für unsere Gemeinde. Damit sie weiter existieren kann. Oder damit wir Zukunft haben. Damit die Jungen, eben, dass man die Gemeinde immer wieder mal erneuert. Die Ausbildung für Daniel und seine Freunde, ich denke, die war noch lässig gewesen. Also ich stelle mir vor, die sind recht wissensbegierig gewesen, sind intelligent gewesen, und das ist für sie wahrscheinlich recht toll gewesen. Jetzt hat es aber 2 Probleme gegeben. Das erste war, die vier Freunde haben neue Namen bekommen. Babylonische Namen. Noch mehr Veränderung. Ist das nicht schon genug? Jetzt kommt noch mehr Veränderung. Plötzlich wirst du nicht mehr Paddy genannt, sondern Zip. Einfach so. Weiß auch nicht. Wäre schon noch gäge, oder? Also, Das war bei denen so, aber es ist noch viel schlimmer. Als jetzt irgendwie so, das ist ja ein gleicher Name, ein schweizerischer Name, jetzt habe ich da verglichen. Aber die haben nachher babylonische Namen bekommen mit religiösen Bedeutungen. Also der Daniel hat nachher Belshazzar geheissen. Also schon lieber Daniel, also wirklich, das ist ja ein schöner Name. Belshazzar, da würde ich jetzt mein Kind nicht gerade nennen. Wir haben mal ursprünglich überlegt, ob wir unseren Sohn Nebukadnezar nennen sollen. Als sie schwanger war, meine Frau, aber wir haben dann doch das verworfen. Es ist ein bisschen lang zum Rufen, so zum Fenster. Nebukadnezar zum Mittagessen. Da haben wahrscheinlich haben wir alle Kinder Angst bekommen, wegen dem. Der Name ist sehr ehrfurchtsvoll. Genau. Auf jeden Fall hat der Daniel Belshazzar geheissen. Und das heisst, Bel schütze sein Leben. Und der Bel war der Hauptgott von den Babylonier. Und auf diese Weise haben die Babylonier versucht, die jungen Leute von ihrem eigenen Gott wegzubringen, hin zu ihren Götzen. Also das war definitiv ein Problem. Ich meine, ob sie das zugelassen haben, ist eine andere Frage, aber das haben sie wollen. Und das zweite Problem war die Ernährung, die sie hätten geniessen sollen. Auf dem Speiszettel sind nämlich auch Speisen gestanden, die sie unrein gemacht haben vor ihrem Gott. Gott hat ihnen schon lange vorher Anordnungen gegeben, welche Tiere rein sind und welche nicht. Im Alten Testament war das so. Und sie haben zum Beispiel Schweinefleisch nicht dürfen essen. Das hat sie unrein gemacht. Und auch andere Speisen. Und das heisst, dass ihre Beziehung zu Gott wie gestört ist, wenn sie das nicht befolgen. Und das war für sie ein mega Problem. Weil sie haben gesagt, hey, wir wollen nicht unsere Beziehung gefährden zu unserem Gott. Vor allem nicht, wenn wir jetzt da, wo wir jetzt sind, wir haben ja nichts mehr außer Gott. Also wir haben noch einander, aber sonst eigentlich nicht mehr viel. Und irgendwie hat mich die Situation erinnert, auch ein bisschen an unsere heutige Zeit. Auch heute werden wir oft gedrängt, unsere Maßstäbe aufzugeben und den Lebensstil an der Gesellschaft anzupassen. Zum Beispiel, wenn man Gottes Ordnung beachtet und mit Sexualität wartet bis zur Ehe, oder wenn man sagt, hey, ja, wir nehmen das ernst, was Gott sagt, wir ziehen bei der Ehe zusammen und nicht voran, dann ist man doch in den Augen der Gesellschaft ein ewig Gestriger. Und dann hat das kann ja nicht gut kommen. Übrigens, es gibt Studien, wo man Vergleich gemacht hat, die vor der Ehe zusammen geschlafen haben und die erst bei der Ehe, dass es eigentlich sogar noch vorteilhaft war, die gewartet haben. Also es hat nicht einen riesen Unterschied gegeben. Also es ist gar nicht so, du musst doch zuerst probieren, ob es funktioniert. Stimmt alles gar nicht. Also, oder dass man zum Beispiel ähnliches gilt, wenn man nicht mitmacht beim Lästern oder beim zu viel Alkohol trinken oder beim Kiffen, dass man dann wie so ein bisschen denkt, was bist denn du für einen? Bist irgendwie ausgestoßen. Und vielleicht denkt man sogar selber, hey, ich komme glaub zu kurz, wenn ich die Ordnungen von Gott einhalte. Oder denkt man vielleicht, hey, ich kann doch so nicht leben, ich bin ja so ein Exot. Was hat der Daniel gedacht? Ich meine, ich denke, wenn er sich gegen die babylonische, das System, die Weltmacht aufgelehnt hat, punkto Essen, dann wäre er ein Exot gewesen, wahrscheinlich mit Gitterstab vor der Nase. Dann wäre er wahrscheinlich ins Gefängnis gekommen, wenn er es offen gemacht hätte. Und der Daniel hat Folgendes gedacht. Das heisst im Vers 8, Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspenas, eben der oberste Hofbeamte, um Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Er hat um Erlaubnis gebetet. Und der Aspenas, der war irgendwie am Daniel gut gesinnt und hätte ihm eigentlich gerne geholfen, aber er hat gewusst, wenn er jetzt das eingesteht und die vier Freunde dann irgendwie so mit eingefallenen Bäckchen da höckeln und schwach werden, dann würde der König ihm den Kopf abschlagen lassen, heisst es so. Also der hat gewusst, der König war nicht so ein Feiner. Und das hat der Daniel ja auch nicht wollen. Aber Daniel hat ihn nicht locker gelassen. Es muss einen Weg geben. Er hat einen neuen Anlauf genommen bei einem anderen Diener. Und es heisst da, er sagt, ernähre uns versuchsweise. 10 Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser 10 Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs essen. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst. Je nachdem, was du siehst. Und der Diener ist darauf eingestiegen. Vielleicht hat er gedacht, ja gut, in 10 Tagen, so schlimm kann es nicht rauskommen. Und nach 10 Tagen sind die 4 Freunde haben besser ausgesehen als alle anderen von diesen Jungen. Wie das gegangen ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Daniel einen Weg gefunden, um in dem gottlosen Umfeld seinem Gott treu zu bleiben. Und ich möchte daran erinnern, Daniel war über 15, 16 gsi. Also das ist unglaublich, dass der in diesem Alter so, ja, so mutig war. Er hat nicht einfach die Sache wie ein Schicksal über sich ergehen lassen und hat gedacht, oh, ich muss jetzt einfach, sondern er war bereit, das System der Welt Macht zu hinterfragen. Und wie ist es weitergegangen? So, und Gott schenkte diesen vier jungen Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft und alle Schriften ihrer Zeit. Gott hat ihren Mut gesegnet, hat ihre Treue gesegnet. Und nach 3 Jahren haben die 4 jungen Männer mehr überzeugt als alle anderen dort. Und sie sind als Beste von den Besten ausgewählt worden, dass sie Berater vom furchterregenden König Nebukadnezar geworden sind. Und dann heisst es im Vers 20, und immer wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Und dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches 10-mal überlegen waren. Und wisst ihr, was ich gleich finde? Was man von dieser Geschichte jetzt mal als erstes lernen können, wenn man gerade das vergleicht, Gott hat sie gesegnet mit ganz viel. Das heisst, Gottes Dimension ist außerordentlich viel entscheidender als jede irdische Dimension. Und ihr lieben Jungen, lasst euch von Daniel inspirieren. Lasst euch von ihm inspirieren. Macht es wie er. Schwimmt nicht einfach mit dem Strom mit, vor allem dort, wo einem das von Gott wegbringen würde. Vielleicht kommt ihr auch mal in eine Lage, vielleicht im Geschäft oder irgendeinem Verein oder ich weiss nicht, wo ihr merkt, oh, das ist jetzt ganz ein Problem, oder? Wie so beim Daniel. Dann zieht nicht einfach Toren ein und kuscht. Aber interessant finde ich schon auch noch, der Daniel, der hat nicht offenen Widerstand geleistet, hat nicht rebelliert. Er ist immer respektvoll geblieben, anständig und hat weise verhandelt. Er hat einen Vorschlag gemacht. Könnte man nicht? Oder? Das ist mega viel besser als einfach dann rebellieren. Und jetzt möchten wir miteinander einen Schritt weitergehen und fragen, wie könnten denn wir handeln wie Daniel? Oder anders gefragt, wie könnt ihr, liebe Hundeabgänger, wie könnt ihr euer Vertrauen so auf Gott setzen, dass wir auch könnt, ja, übermächtig scheinende System von guter Art hinterfragen, wenn es nötig ist. Was ist von eurer Seite her nötig, dass Gott euch durch die Klippe vom Leben durchschiffen kann? Der Daniel hat seinen Gott geliebt. Und damit wir so mutig handeln können wie er, müssen wir Jesus lieben. Gott vertrauen heisst Jesus lieben. Und meine Frage ist an uns alle, oder? Liebst du Jesus? Oder auch die, die mit Gott leben, oder? Liebst du Jesus? Liebst du ihn wirklich? Ich möchte es mal von einer anderen Seite beleuchten, um das mal die Frage so ein bisschen einem selber rauszukitzeln. Wenn dir Menschen völlig gleichgültig sind, dann merkt man das eigentlich an 2 Bereichen. Du redest nicht mit dieser Person und du hörst nicht auf diese Person. Oder das ist eigentlich wie das Gegenteil von Liebe. Das ist eine völlig egale Person. Und jetzt, wenn du wenig mit Jesus redest oder kaum auf ihn hörst, also beim Bibellesen und Beten, dann musst du eigentlich die Frage wie selber beantworten, okay, dann liebe ich eigentlich Jesus nicht wirklich. Jetzt, wie liebt man denn Jesus? Also wie geht denn das? Einige meinen es ja wirklich gut, aber irgendwie probieren sie es ein bisschen mechanisch. So, dass der Kontakt zu Jesus ein bisschen mechanisch. Und ich möchte euch das mal ein bisschen darstellen. Der Hans-Peter Reuer hat das mal so amüsant verglichen. Gottes Liebe mit der Liebe in der Ehe. Und er hat mal so ein bisschen erzählt, schau, es ist, wenn du ein Buch kaufst. Zum Beispiel ich jetzt als Mann das Buch, wie kann ich meine Frau lieben? Und dann liest ich das Buch, machst du auf, okay, Kapitel 1. Da drin steht vielleicht, jeden Morgen sollst du eine halbe Stunde mit deiner Frau reden. Wichtig, okay, gut. Einmal in der Woche musst du mit ihr ausgehen. Das steht in dem Buch, das ist wichtig. Und so sage ich dann, okay, Schätzli, komm, morgen sitzt an, wir müssen miteinander reden. Weißt du, das steht im Buch. Das ist wichtig. Ist egal, ob du das willst oder nicht, aber wir stehen heute jetzt an. Wir müssen das. Und am Donnerstagabend gehen wir zusammen in den Ausgang. Weil es steht im Buch, kostet 80 Stutz, ja, ist ein bisschen, aber ja, gut. Wir gehen jetzt zusammen in den Ausgang, schliesslich wollte ich es ja gut machen. Und einmal im Jahr gehen wir zusammen in die Ferien. Weil es steht ja im Buch und das tut uns gut. Machen wir, ich will ein guter Ehemann sein. Haben Sie das Gefühl, wenn ich so mit meiner Frau würde umgehen, würde sie sich geliebt fühlen? Kaum, oder? Sie würde irgendwie sagen, du, hallo, wir müssen gleich mal in Therapie miteinander. Ist etwas nicht gut. Und jetzt leben einige ihre Beziehung zu Jesus ganz ähnlich. Auch im Buch steht, jeden Morgen stille Zeit machen, mit Jesus reden, von ihm hören, die Bibel lesen. Okay, machen wir. Viertelstunde ist okay, oder? Halbstunde, boah, ist recht gut. Eine Stunde ist der Hammer. Du bist Oberfront, du wirst bald entrückt. Das ist wirklich der Hammer. Dann, am Morgen betest du, lieber Herr Jesus, segne bitte den Tag, gib mir Kraft und Freude, Amen. Wow, gehst in den Tag rein. Und den ganzen Tag denkst du nicht mehr an Jesus. Und zu Abend kommt in den Sinn, oh, im Buch ist ja gestanden, ich sollte noch beten vor dem Schlafen. Okay, Jesus, danke für alle Menschen und alle Missionare. Amen. Dann gehst du schlafen. Und meine Frage ist, ist überzeichnet jetzt, ist klar. Aber wenn wir so in dieser Art Beziehung zu Jesus leben, fühlt er sich dann geliebt? Ich glaube, es ist schwierig, es ist problematisch. Und darum müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir es so leben, müssen wir uns nicht wundern, wenn ich Jesus wenig erfahre und wenn ich Mühe habe, wirklich ihm zu vertrauen, auch in schweren, in grösseren Bereichen. Der Hans-Peter Reuer, eben der, hat ein Buch geschrieben nach dem Amen, bete weiter. Das heisst, also, wenn du auch die Zeiten hast, wo du intensiv mit Gott redest und auf ihn los bist, vielleicht gerade am Morgen, dann sagst du mal, Amen ist fertig, gehst in den Tag rein und dann redest du weiter mit ihm. Dann integrierst du den Jesus in den Alltag, weil er dir wichtig ist. Oder dass er zum, wo er immer, egal wo immer, siehst du in einer Prüfung, denkst du, oh, Jesus, ich verstehe es nicht. Kannst du mir helfen? Ich habe im Fall schon jenste Mal habe ich das Gefühl, jetzt gibt mir Gott gerade Hilfe, wenn ich ihn gebetet habe. In so Sachen. Und manchmal, auch beim Computer zum Teil, etwas nicht funktioniert, dann knüttere ich eine Viertelstunde, 20 Minuten, denke, oh, und dann kommt mir in den Sinn, oh, Jesus, du könntest mir bitte helfen. Jenste Mal geht es nach Hause. Also nicht immer, aber jenste Mal. Also wir wie aber das machen wir jetzt nicht, weil es dann funktioniert, sondern weil es mir wichtig ist. Oder bist du auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch, oder bist du am Joggen, oder bist du am Backflip machen, oder irgendetwas. Dann nimm Jesus rein, red mit ihm in Gedanken. Und das ist auch ganz entscheidend, dass wir ihn besser kennenlernen. Weil wenn er wie ein Fremdkörper ist dann, und ich komme an ihn denken, dann muss ich mir ernsthaft Gedanken machen über meinen Glauben. Dann ist der nicht gesund. Aber wenn du merkst, eigentlich bin ich fast ein bisschen in dem Kleinen. Wenn du den Eindruck hast, es ist so, good news. Du hast noch viel Potenzial, das du entwickeln kannst. Das ist schon mega cool. Du kannst noch Fürsche kommen. Du kannst noch mehr eintauchen und merken, wow, das ist Jesus auch noch. Das kann er auch und so ist er auch noch. Und wenn du merkst, hey, ich bin ein bisschen in diesem Bereich, dann komm doch mal zu mir, trinken wir zusammen einen Kaffee oder einen Sirup oder was da ist. Und schwätze darüber, wie kannst du dich noch besser entwickeln in diesem Bereich? Wie kannst du den Jesus noch mehr entdecken? Mega toll. Wenn wir wieder Daniel auf Gott vertrauen wollen, dann brauchen wir also eine prägende Beziehung zu Jesus. Nicht nur eine Beziehung, sondern eine prägende. Und so eine prägende Beziehung, die besteht nicht nur aus Reden und Hören. Das wissen wir alle in den menschlichen Beziehungen. Es geht noch einen Schritt weiter. Die Bibel sagt, seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Also wenn ein Christ weiss, was von Gott her richtig ist. Aber vielleicht denkt er dann, du weißt, es ist meine christliche Freiheit, ob ich jetzt das machen will oder nicht. Ich will mich nicht verbeugen. Ich jetzt, eigentlich wüsste ich schon, aber ich möchte jetzt irgendwie nicht. Muss doch echt sein. Was auch immer. Und ich weiss vielleicht nach der Bibel eigentlich, ein Christ, der sollte eigentlich nicht jemanden heiraten, weil ich das gar nicht so sehe, der im Glauben ganz eine andere Ausrichtung hat. Und trotzdem habe ich vielleicht einen ungläubigen Freund, der nichts von Jesus will wissen. Und ich weiss vielleicht auch, dass es schlecht ist, über andere negativ zu reden. Und trotzdem muss ich immer die Leute informieren. Weißt du, hast du schon gehört, was der wieder da? Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, weißt du, nur, dass wir beten können, selbstverständlich. Aber was so eine Person wirklich tut, ist nicht seine christliche Freiheit leben. Der Bibelvers sagt, die Person betrügt sich selber. Weil was ist die Folge davon? Die Folge davon ist, dass Jesus traurig wird. Er zieht sich auch zurück, also nicht gerade aus dem Leben, aber zieht sich wie ein bisschen zurück und ist dann nicht mehr so erfahrbar. Und wie es die Folge ist, wenn Jesus sich zurückzieht, die Folge ist, du tötest deinen Hunger ab nach Gottes Wort. Und da kommt ein Pastor wie ich und sagt, du, man sollte auch mal Bibel lesen zwischendurch. Und so, oh ja, ich sollte Bibel lesen. Schlechtes Gewissen, ich muss Bibel lesen. Ja, aber du hast gar keinen Hunger danach. Und das ist eigentlich das Problem. Oder aber es fällt es schwer, Jesus wirklich zu vertrauen. Also wenn ich Jesus wirklich liebe, dann versuche ich, seine Gebote zu beachten. Und wenn ich merke, hey, ich gehe eben durch, dann sage ich, Jesus, es tut mir leid, ich habe es versagt. Und dann ist es wieder gut. Und ich gebe mir Mühe, um wieder mit Jesus ganz zu gehen. Also das Erste, was wichtig ist, aber es geht noch weiter. Nur, ja, ich sage, Jesus lieben, lange noch nicht. Der Daniel, er war nicht allein gewesen. Er hatte Freunde gehabt. Vielleicht hat er es allein nicht geschafft. Und auch wir brauchen andere Christen. Wir brauchen auch Leute, die die gleichen Erfahrungen machen. Der Zinzendorf, das war ein grosser deutscher Glaubensmann, und der hat gesagt, ein Mensch braucht 3 Bekehrungen. Also 3 Umkehrerlebnisse. Nämlich das erste, der gesagt hat, ist das zu Jesus. Also die persönliche Beziehung, dass man ihn so mal richtig erlebt und ein neues Leben kommt. Und die zweite Umkehr ist die zur Kirche oder zur Gemeinde. Apropos Kirche, Gemeinde, ein kleiner Witz zwischen den Eistreihen, dass sie nicht einschlafen. Ein Mann ist zu einem Pfarrer gekommen und haben gesagt, haben sie gemerkt, dass ich nie in den Gottesdienst komme? Und der Pfarrer hat gesagt, ja, das habe ich gemerkt. Und der Mann, würden sie gerne wissen, warum? Und der Pfarrer, ja gut, wenn sie mir das sagen wollen. Und der Mann, ja, in der Kirche sind alles Heuchler. Und dann sagt der Pfarrer, kein Problem, einen Platz haben wir noch. Das ist geil. Also, wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Heute hat sich das ein bisschen geändert. In der individualisierten Gesellschaft, in der wir sind, haben wir nicht manchmal den Eindruck, ich und mein Jesus, das langt irgendwie, oder? Das ist das Einzige und das Rundum, dass wenn es noch ein bisschen Gemeinde braucht und es noch ein bisschen Platz hat, ist auch gut, aber einfach so weit, wie es gerade irgendwie im Terminkalender Platz hat. Aber von der Bibel her sehen wir, Gemeinde, das ist wirklich eben, ich sage, das ist wie das zweite Schlüsselmoment, wo man muss erkennen, die Bibel sagt, Gemeinde von Jesus, die Leute, die ihm nachfolgen, das ist der Leib von Jesus. Das ist sein Körper. Da hat einmal einer gesagt, Gott hat keine Arme. Ich dachte, was meint jetzt der? Das ist genau das gemeint. Gott hat in dieser Welt, Gott eigentlich durch sein Leib, das ist gemeint, wirken. Also, gemeint ist der Leib von Jesus. Und wenn ich jetzt gemeint unverbindlich behandle, so im Stil von, ja, wenn es gerade reinpasst, dann bin ich da und sonst halt nicht, dann behandle ich Jesus unverbindlich. Also das finde ich noch recht wichtig, dass man das mal so ein bisschen, dass einem das eingeht. Und wenn gemeint die Liebe ist von Jesus, heisst das, dass jeder Einzelne mega wertvoll ist. Ob ich jetzt ja schon älter bin und nicht mehr so mag, oder ob ich krank bin oder gesund bin und was auch immer, jeder ist mega wertvoll und kostbar und wichtig an dem Liebe von Jesus. Und wir sollen nicht gemeint besuchen, das ist jetzt eigentlich für mich eine Konsequenz von dem, wir sollen nicht eine Gemeinde besuchen, die uns einfach am besten passt. So irgendwie, wenn ich am meisten auf die Rechnung komme, wie im Onlinehandel, dass man schaut, oh, das kann ich bieten und das nicht, und klickt man an und dann wählt man das Beste vom Besten. Sondern, ich soll die Gemeinde besuchen, also sie muss einem schon gefallen, ist klar, aber ich soll die Gemeinde besuchen, wo Gott mich herstellt. Dort, wo ich einen Auftrag habe, dort soll ich die Gemeinde besuchen. Ohne verbindliches Gemeindeleben kann ich nicht wirklich im Vertrauen auf Gott leben. So, das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Und dann noch eine dritte Bekehrung, ja, Anführungszeichen, das ist Bekehrung zur Welt, also was der Zinzendorf gesagt hat. Und das meint eigentlich, dass ich wie checke, hey, Moment, der Glaube, den lebe ich nicht nur innerhalb der Gemeinde, im Gottesdienst, der Anlass, sondern ich lebe den Glauben in meinem Alltag. Ich lebe den in meinem Geschäft. Ich lebe in der Schule. Ich lebe im Verein oder wo auch immer. Erst da wird der Glaube richtig erprobt und wird auch gebraucht. Ich glaube, so ein richtiger, gesundes Christsein kann man nur leben, wenn man die 3 Punkte wirklich verstanden hat und umgesetzt. So ist die Grundlage gegeben, im Vertrauen auf Gott Grosses zu bewältigen. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen dazugehört habt und das ein bisschen Revue passieren lasst, denkt ihr vielleicht, hey, eigentlich ist es schon gerade noch ein bisschen gleich, was man da alles sollte. So, Jesus lieben, Täter sein vom Wort, sich verbindliche Gemeinde halten, aktives Glaubensleben im Alltag, stöhnt. Sonst noch etwas? Und darum kommt jetzt noch ein letzter Punkt, wo ich finde, der ist extrem wichtig. Und kann wie so ein bisschen eine Dynamitfunktion haben. Wenn wir Gott so vertrauen wollen, wie der Daniel, dann kommen wir an einer Sache nicht vorbei. Wir müssen bewegt sein vom Evangelium. Von der guten Nachricht. Und die gute Nachricht, die kann man so umschreiben. Denn alle Menschen haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist noch nicht Good News, das ist eher noch negativ. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld erlöst hat. Und jetzt müssen wir etwas sehen. Gott ist heilig. Gott ist perfekt. Gott ist vollkommen. Du könntest dem nicht das Kleinste nachsagen, das müsstest du noch anpassen. Oder das könntest du noch besser machen. Und jetzt ist so, nichts und niemand kann in seiner Gegenwart bestehen, wo dem Maßstab nicht entspricht. Und das ist nicht so wahnsinnig motivierend. Gott, oder wenn ich mein eigenes Leben anschaue, also manchmal hat man vielleicht das Gefühl, ja, man wird dann ein bisschen reifer und kommt weiter, aber ich, dem Maßstab nie und nimmer kann ich entsprechen. Weil jede noch so kleine Sünde macht uns unheilig. Und eben disqualifiziert uns dann vor Gott. Aber Jesus Christus, Gottes Sohn, der sündlose Sohn Gottes, ist bereit gewesen, in die Welt jetzt zu kommen und die Unheiligkeit von jedem von uns an sich zu nehmen. Und dann ist er dafür gestorben am Kreuz von Golgatha. Und jetzt kann er jedem von uns vergeben. Jeder, der ihn darum bittet. Er will niemanden da überrumpeln und zwingen. Sondern er möchte wirklich, dass man sagt, ja, ich möchte das gerne in Anspruch nehmen. Und dann macht er aus unserem Leben, aus dem Minus, aus dieser riesen Schuld gegenüber Gott, das nimmt er weg und macht es zum Null. Vom Minus zum Null. Und dann kommt der nächste Schritt in dieser guten Botschaft, nämlich wer Jesus in sein Leben einlädt, der bekommt ein neues Leben, ein ewiges Leben. Das bezieht sich jetzt nicht auf den Körper, es bezieht sich auf meinen Geist und meine Seele. Das heisst, wenn ich sterbe, will ich ewig bei Gott im Himmel leben und ich werde die Stellung von meinem Kind Gottes dürfen ausleben. Das sagt die Bibel. Das ist ein Teil vom Evangelium. Beides, das gehört auch dazu. Und jetzt aus dem Null, das wir hatten, wird es jetzt ein unendliches Plus geben. Also es ist der Hammer. Das ist einfach so geschenkt. Also die Good News, mal bis dahin, also mich treibt das total an. Förmlich an Jesus, um mein ganzes Leben Danke zu sagen. Und dann kommt noch ein dritter Teil von dieser guten Botschaft. Wenn nämlich Jesus in mir lebt, dann habe ich in mir eine göttliche Kraft. Nur in dieser Kraft kann ich tun, was Jesus von mir will. Und jetzt gibt es Menschen, also Gläubige, die machen das wie automatisch so und andere müssen das wie entdecken. Und anfangen auszuleben, dass man aus dieser Jesus-Kraft anfängt zu leben. Zum Beispiel, dass man sich dann wie Daniel in einem gottlosen Umfeld nicht ungut anpasst. Und ich könnte mir vorstellen, man hat den Eindruck, dass da nicht wenig Christen noch das Manko haben. Wir müssen noch mehr lernen, aus dieser Jesus-Kraft, die in mir, in uns existiert, zu leben. Und das ist etwas, wo ja, stell dir mal vor, du würdest das jetzt vielleicht noch nicht machen und entdeckst das. Das ist wie ein neuer Glaube. Das ist wie wenn du irgendwie vom Trabi umsteigst in einen Porsche oder so. Das ist der Hammer. Das ist ein riesen Unterschied. Und diesbezüglich ist mir ein Vers wichtig geworden. Der Paulus sagt im Galater 2, Vers 20. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Das ist eine Tatsache, wenn ich den Jesus angenommen habe. Und jetzt beruf dich auf den Christus in dir, wenn du irgendwo Mühe hast. Beruf dich darauf. Sag ihm, Jesus, ich beruf mich jetzt auf deine Kraft, die in mir wirkt. Ich tue das jetzt aus dir raus. Und dann ist Gas. Wisst ihr, manchmal sind wir ja gut, also ich, im Bitte, gib mir bitte Kraft, oh, bitte gib mir Kraft, bitte hilf mir. Und manchmal, glaube ich, sagt Jesus, hey, Thomas, du hast die Kraft schon lange. Jetzt nimm sie mal in Anspruch. Und ich möchte euch das mega auch weitergeben, empfehlen. Nimm die vorhandene Kraft in Anspruch. Bitte mal vielleicht ein bisschen weniger, hilf mir, gib mir Kraft, sondern schau mal auf den Jesus in dir und versuch, aus dem zu leben. Mach doch mal in den kommenden Tagen den Versuch, dass du ganz bewusst nicht sagst, ich bitte jetzt um deine Kraft, sondern sagst, Jesus, deine Kraft ist schon da in mir. Ich nehme sie in Anspruch, ich mache das jetzt aus dir raus. Und dann machst du es. Probier doch das mal. Also, was hast du zu verlieren? Kannst nur gewinnen. Und ich wünsche uns und euch von Herzen, dass ihr in der nächsten Zeit wirklich staunet über dem, was möglich ist in dieser Jesuskraft. Und dass ihr begeistert seid, weil ihr merkt, ihr könnt Sachen machen, die ihr vorher gar nicht gedacht habt. Und in dieser Verbindung und Abhängigkeit zu Jesus könnt ihr leben, können wir leben wie der Daniel. Komme, was da wolle. Amen. Ich würde noch gerne beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir jetzt vielmal Danke sagen für den Daniel. Und ich würde dir Danke sagen, dass du weißt, wo wir stehen. Wir müssen dir gar nichts irgendwie vormachen oder erklären. Du weißt es genau, du kennst unsere Herausforderungen. Und ich bitte dich, hilf du uns im Vertrauen auf dich zu wachsen. Hilf du uns, das, was uns im Weg steht, können, zu überwinden mit dir. Und gerade jetzt der letzte Punkt aus deiner Jesuskraft. Können zu leben. Hilf du, Herr Jesus, dass gewisse Mauern in unserem Leben einfach weggesprengt werden durch dich. Danke vielmals. Amen.